Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute darf ich mich mit Annette und Ralf Schubert unterhalten. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Stefan, grüße dich.
Schön, dass ihr Zeit habt, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns heute mal Rede und Antwort zu stehen zu den verschiedensten Fragen, die wir für euch vorbereitet haben. Und ich würde einfach vorschlagen, wir fangen direkt einfach mal an mit der Frage, in wie vielen Ländern seid ihr bis jetzt schon mal gewesen? Wisst ihr das?
Oh, okay, jetzt müssen wir mal ganz spontan rechnen. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal durchgerechnet und da waren das über 30, also wenn ich mich richtig erinnere, so 34 Länder, die ich inzwischen im Laufe meines Lebens bereist habe.
Wow, da kommt einiges zusammen. Annette, du auch? Warst du immer mit dem Ralf unterwegs oder?
Nein, der war wesentlich mehr unterwegs. Also ich war vielleicht so zwischen 15 und 20 Ländern, würde ich mal schätzen.
Okay, wollt ihr vielleicht mal so ein paar Länder nennen, in denen ihr irgendwo schon mal unterwegs wart?
Ja gut, bei mir war das USA, Thailand, Philippinen, Tansania, Kenia, Kamerun, Äthiopien, Mali, Westasien.
Auf jeden Fall schon über die Welt verstreut, also nicht nur irgendwo kleine Europatour und Urlaub gemacht, sondern schon tatsächlich sehr weit. Wie kommt es, dass ihr mit so vielen Ländern irgendwie schon mal in Berührung gekommen seid?
Also wir sind 1993 ausgereist nach Tansania und Kenia und haben zunächst uns auf diese beiden Länder beschränkt für ein paar Jahre. Aber danach haben wir sehr viele Reisen auch in andere Länder gemacht.
Ja, weswegen?
Arbeitsbedingt meistens, um auf irgendwelche Konferenzen, irgendwelche Schulungen, irgendwelche Meetings zu gehen.
1993 hast du gesagt, seid ihr ausgereist. Das sind jetzt auch schon über 30 Jahre her. Also ihr habt da schon sehr, sehr viel Zeit mit Wycliffe in eurem Leben verbracht. Nehmt uns doch mal ein bisschen mit auf eure verschiedenen Stationen, die ihr bis jetzt so ja, durchlaufen habt.
Wir haben angefangen, zunächst die ersten Jahre in einem Sprach- und Übersetzungsprojekt in Tansania zu arbeiten, haben dort Grundlagenarbeit gemacht, also sprachwissenschaftliche Arbeit, Sprache erforscht. Wir haben mit der Volksgruppe der Datuba gearbeitet und dann nach einigen Jahren wurden wir gefragt, Leitungsverantwortung in Tansania zu übernehmen. Ich war dann Landesleiter einige Jahre in Tansania. Annette hat die Projekte, die Übersetzungsprojekte koordiniert in Tansania. Und habe auch ganz viel partnerschaftliche Zusammenarbeit gemacht mit den unterschiedlichen Kirchen und christlichen Organisationen dort im Land. Und dann im Laufe der Jahre wurde ich gefragt, ob ich auf Afrika-Ebene meine Erfahrung einbringen kann, eben auch in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, mit Kirchen und Kolleginnen und Kollegen schulen kann und habe dann verschiedene Schulungen angeboten. Das war so unsere Zeit in Tansania, in Afrika, über 10 Jahre, insgesamt 13 Jahre, die wir da verbracht haben. Und dann sind wir aufgrund der Schulausbildung von unseren Kindern zurück nach Deutschland. Und ich wurde gebeten, die Personalleitung für Wycliffe in Deutschland zu übernehmen. Und in der Zeit, was hast du da gemacht?
Während dieser Zeit habe ich bei Wycliffe als Beraterin gearbeitet und meine Ausbildung in der Seelsorgeberatung gemacht.
Ja, und jetzt seit seit etwa sechs Jahren sind wir unterwegs jetzt in Eurasien, um dort Führungskräfte zu begleiten, zu schulen, zu coachen. Das sind so die einzelnen Stationen.
Und in dieser Zeit, also gerade jetzt auch in Eurasien, da reisen wir vermehrt auch wieder in unterschiedliche Länder, sind dann dort auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Treffen mit den Mitarbeitern, die sich dann dort treffen.
Eurasien ist ja so in der Wycliffe-Welt nochmal vielleicht anders zu verstehen als Eurasien so in der Geografie. Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen geografisch einordnen? Was heißt Eurasien eigentlich für euch?
Wir sagen immer so von der Sahara bis nach Sibirien.
Ist also eine große Region, umfasst eben auch Teile von Afrika noch. Und Westasien und Zentralasien. Also wir haben jetzt nicht ganz Asien mit dabei, weil es auch noch die Region Asien gibt, wo Süd- und Ostasien dazugehört. Und somit erstreckt sich Eurasien für uns über 76 Ländern mit insgesamt 11 Zeitzonen.
Was ist dann so das Besondere? Warum ist das so ein großes Gebiet? Was ist da so die Gemeinsamkeit?
Als die Region damals so zusammengestellt wurde, hat man im Wesentlichen auf die Mehrheitsreligion geachtet. Also der Islam ist die Mehrheitsreligion in den meisten dieser Ländern. Dann hat man es häufig mit autoritären politischen Systemen zu tun, in vielen von diesen Ländern. Und dann vor allen Dingen auch die Sprachfamilien, also von der linguistischen Seite her sind die Sprachfamilien dann auch ähnlich, also die gleichen Sprachfamilien, wobei die Sprachen natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind.
Es ist natürlich wahrscheinlich eine völlig andere Lebenswelt als das, was ihr über die Jahre in Tansania auch erlebt habt. Wie könnt ihr da so ein bisschen mal die Unterschiede oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten erklären oder gibt es das überhaupt?
Also war ganz spannend, vor ein paar Jahren auf unserer ersten Reise nach Zentralasien. Ist ja klar, wir waren eine Woche dort, insgesamt 14 Tage. Und dann vergleicht man natürlich mit den Erfahrungen aus Tansania. Und was ist unterschiedlich, was ist gemeinsam? Und wir haben gemerkt, in Tansania spielen ja ganz Beziehungen eine ganz wichtige Rolle, persönliche Beziehungen. Und ich habe dann in Westasien, als wir dort waren, so nach einer Woche zu meiner Frau gesagt, irgendwas ist hier anders als in Tansania, auch im Blick auf Beziehungen. Die Beziehungen werden hier noch intensiver gelebt als in Tansania. Und ich konnte es aber nicht genau benennen, warum und weshalb. Und am Ende unserer Zeit hat ein Kollege, ein lokaler Kollege vor Ort, mit dem ich auch Coaching-Gespräche geführt habe, hat sich bei mir bedankt, nachdem ich ein dreistündiges Coaching-Gespräch mit ihm hatte. Und er sagte mir, Ralf, weißt du, je mehr Zeit du mit mir verbringst, desto mehr Wertschätzung bringst du mir gegenüber zum Ausdruck. Also er hat meine Wertschätzung ihm gegenüber an der Zeit, die ich mit ihm verbringe, festgemacht. Und das war also in Tansania nicht ganz so. Und ich habe das dann hinterher mit einer Kollegin nochmal reflektiert. Und die sagte tatsächlich auch, ja, so ist es. Beziehungen werden in Westasien zum Beispiel noch stärker gelebt als in Tansania oder auch im Pazifik.
Ich würde sagen, vor Ort haben wir in Tansania gelebt und gearbeitet in einer ganz anderen Kultur und haben uns da reingegeben. Jetzt für Eurasien arbeiten wir in Deutschland. Wir arbeiten von Deutschland aus viel mit Online-Gesprächen und virtuellen Treffen oder auch virtuellen Trainingsmöglichkeiten. Und natürlich reisen wir auch ab und zu in verschiedene Länder, aber dann immer nur für 1 bis 3 Wochen. Und das sind dann nur kurze Einblicke, die wir kriegen in die verschiedenen Länder.
Jetzt ist das natürlich auch eine völlig andere Arbeit als das, was ihr ursprünglich mal angefangen habt mit der Spracharbeit. Was fasziniert euch an dem Investment in Menschen so besonders?
Also was uns begeistert ist, wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorgeberatung und auch Führungskräfte begleiten und fördern können, sodass sie in ihrer Arbeit aufblühen. Weil wir auch gemerkt haben im Laufe der Jahre, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit gerne tun, dann und mit Begeisterung und Motivation tun, dann wirkt sich das vor Ort auf die Menschen in den Einsatzländern aus. Dadurch wird dann auch die Arbeit der Bibelübersetzung und der Schulbildung vorangebracht. Und für uns ist es einfach schön, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten und auch unsere langjährige Erfahrung so multiplizieren können.
Gibt es da irgendwelche praktischen Tipps, wie man ja Motivation hervorrufen kann oder verstärken kann? Oder diese Begeisterung, von der du auch gesprochen hast?
Wir merken, dass Mitarbeitende motiviert werden, wenn ihnen als erstes mal zugehört wird. Wenn ihnen wirklich aktiv, offen, aufrichtig zugehört wird. Wenn wir empathisch sind, versuchen uns hineinzudenken, hineinzufühlen, auch in ihre Situation, und sie damit auch ernst genommen werden in ihren Anliegen, in dem, was sie beschäftigt, in ihren Herausforderungen, aber auch in ihren Freuden. und in dem, was sie begeistert. Also sowohl als auch. Und das, diese Art von Wertschätzung löst eine unglaubliche Motivation auch wieder aus.
Ja, ich finde, unsere Mitarbeiter, die sind sowieso schon sehr motiviert von sich aus, hoch motiviert. Nur wenn sie in Schwierigkeiten kommen, vielleicht persönlich, in ihrem persönlichen Leben oder auch arbeitsmäßig und gegen Wände laufen oder in Konflikte geraten oder irgendwelche Dinge, die sie belasten, erleben, dann geht diese Motivation ein Stück weit verloren. Aber wenn man dann mit ihnen diese Dinge dann wieder aus dem Weg räumt und mit ihnen bearbeitet oder bespricht, dann kommt die Motivation automatisch auch wieder.
Du erlebst das ja auch immer wieder, Annette, in deiner Arbeit als Beraterin, als Seelsorgerin, insbesondere in dem Bereich. Gibt es da was, was du so beobachtet hast, was so häufige Probleme oder Ängste oder Sorgen irgendwie auch sind? Kann man das zusammenfassen oder ist das wirklich ganz individuell?
Ja, das Schwierigste für die meisten Leute ist, dass sie eine sehr, sehr hohe Stressbelastung haben, wenn sie im Ausland arbeiten. Und die wird dann natürlich noch verstärkt, wenn irgendwelche Unfälle oder Überfälle oder irgendein Trauma dazukommt. Und dann kann es mal zu viel werden und Leute brauchen dann unbedingt eine Auszeit oder Gespräche. Und das Tolle ist ja, dass wir heute diese Gespräche auch direkt online anbieten können, dass sie nicht weit fliegen müssen, sondern das kann man heute relativ schnell mit einem Online-Termin lösen.
Wie sieht es mit eurer eigenen Stressbelastung aus? Gerade wenn ihr doch mit so vielen Ländern und über so eine große Region letztlich auch irgendwie dafür Verantwortung tragt und für so viele Mitarbeiter, stelle ich mir zumindest auch relativ stressig oftmals vor, sich da auch immer wieder in die Lebenswelt von verschiedenen Leuten auch einzudenken. Wie geht ihr selber damit um?
Also ich für mich suche mir dann auch Leute, mit denen ich vertraulich anonym dann auch reden kann in Supervision, um dann auch wieder diese Belastung loszuwerden, wenn mich was belastet. Allerdings muss ich sagen, dass mir das auch Freude macht zu sehen, wenn Leute wieder befreit weitergehen können. Und das motiviert und gibt mir dann auch wieder Energie. Von daher ist die Belastung jetzt, ja, es ist eine Belastung in dem Moment, aber das geht dann auch wieder vorüber.
Ralf, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss sagen, also das hält sich von der Stressbelastung jetzt in Grenzen, weil ich arbeite viel mit Führungskräften und versuche sie zu unterstützen, indem ich ihnen zuhöre, sie coache und ihnen helfe, Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden. Und insofern bin ich nicht selber direkt involviert. Das macht einen Unterschied, als ich selber noch in der Führungsposition war, als Personalleiter oder auch in Tansania. Da haben mich die Sache noch stärker dann mitgenommen, weil ich ja selber davon betroffen war, weil ich involviert war ein Stück, also ganz stark dann auch in der Arbeit, in dem Prozess. Und so bin ich in gewisser Weise auch Außenstehender und kann dadurch dann auch gut umgehen mit diesen Situationen.
Ihr habt mal in einem eurer Rundbriefe beschrieben, dass das, was ihr gerade anfangs in eurer Zeit in Tansania auch mit der Sprache gemacht habt, dass Sprache eben eine harte Nuss ist, die es zu knacken gilt. Was ist die härtere Nuss? Die Arbeit mit Sprache oder die Arbeit mit Menschen?
Annette, ich lasse dir mal den Vortritt.
Für mich ist beides sehr, sehr faszinierend. Sprachen haben eine Wahnsinnsvielfalt und es gibt viel zu entdecken in nur einer Sprache. Und bei Menschen gibt es auch ganz, ganz viel zu entdecken. Es ist natürlich eine ganz andere Art von Arbeit. Und von daher könnte ich beide Nüsse nicht miteinander vergleichen. Das sind unterschiedliche Nüsse, die man da knacken muss.
Ja, das hast du schön gesagt. Das finde ich eigentlich genau gleich. Sowohl Sprachen wie auch Menschen sind sehr komplex. Also wir haben auch eine riesen Herausforderung gehabt in Tansania mit der Datoga-Sprache. Ich habe dort ein ganzes Jahr lang 400 Hauptwörter, Nomen analysiert, um herauszufinden, wie Singular und Plural gebildet wird. Also Sprachen sind sehr komplex, aber Menschen sind auch sehr komplex und es ist eben unterschiedlich und insofern beides faszinierend auf unterschiedliche Art und Weise.
Jetzt habt ihr ja auch eben viel mit Menschen zu tun und oftmals sind das ja auch sehr vertrauliche Informationen, die da geteilt werden. Wie geht ihr da als Ehepaar einfach auch miteinander um, wenn ihr vielleicht gar nicht so viel miteinander über diese Themen sprechen könnt? Wie verarbeitet ihr da so ein bisschen dann euren Arbeitstag miteinander?
Als Ralf noch Personalleiter war und ich in der Beratung war, da konnten wir also wirklich kaum über irgendetwas reden. Und das war auch etwas schwierig für uns beide, dass wir, wo wir vorher in Tansania sehr stark zusammengearbeitet hatten, das plötzlich gar nicht mehr konnten. Jetzt kann Ralf über seine Arbeit in der Arbeit mit Führungskräften und Schulungen kann er ganz frei drüber reden. Ich natürlich über die Seelsorgeberatung, da kann ich nicht sehr viel sagen, vom Inhalt schon gar nicht und auch nicht mit wem ich rede. Aber wir machen auch Dinge zusammen. Manchmal reisen wir zusammen, manchmal machen wir Workshops oder Schulungen zusammen. Und da haben wir also recht viel miteinander abzusprechen und zu reden. Und der Austausch findet da schon sehr rege statt. Und das gefällt uns auch, dass wir da wieder mehr miteinander arbeiten können.
Also das, was ich in meinen Coaching-Gesprächen mit den Leuten bespreche, das ist auch vertraulich. Da gebe ich, da wird auch nichts mit Annette geteilt. Aber es gibt doch eine ganze Reihe Schnittmengen, wo wir miteinander reden können. Wie zum Beispiel, wie unterstütze ich jetzt Führungskräfte in der Gestaltung einer Sitzung, auch mehrtägige Treffen, wie gestalte ich die, wie moderiere ich die und entwickle da auch verschiedene Hilfestellungen, Konzepte und solche Sachen. Und da können wir schon dann auch gut miteinander uns austauschen und drüber reden. Und wir machen auch Schulungen zusammen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Schulung im Herbst vorzubereiten, zusammen zu dem Thema die Kunst, sich selbst zu führen. Da ist zum Beispiel auch Annette dann als Trainerin mit dabei, weil sie als Seelsorgeberaterin ein enormes Hintergrund und Fachwissen dann auch mitbringt, gerade zu dem Thema. Und das ist eigentlich ganz schön, dass sich da auch so manches dann überlappt bei uns inzwischen.
Wie habt ihr euch 30 Jahre Wycliffe oder sogar mehr in dieser Zeit vielleicht selbst auch verändert, wenn ihr da mal so auf eure Anfänge von vor 30 Jahren mal zurückblickt?
Ja, das ist eine gute Frage. Als wir damals das erste Mal ausgereist sind, dann habe ich mir überlegt, wie will Gott mich durch diesen Einsatz, durch die Aufgabe auch in Tansania und mit Wycliffe verändern. Es ist eine Sache, eine Aufgabe wahrzunehmen und die ist ja auch wichtig und da haben wir uns auch voll und leidenschaftlich reingehängt. Aber gleichzeitig, wie verändert Gott uns? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Pünktlichkeit eine große Rolle spielt und ich schätze auch heute das noch, wenn ich selber pünktlich sein kann oder wenn andere Leute pünktlich irgendwo zu einem Treffen kommen. Aber ich habe in Tansania gemerkt, dass Pünktlichkeit nicht das A und O ist und nicht das Wichtigste. Also wenn jetzt mal ein Telefonat dazwischen kommt oder ich plötzlich jemanden treffe, mit dem ich ein gutes Gespräch gerade führe, dann kann ich auch schon mal einen anderen Termin beiseite schieben und sagen, okay, das ist jetzt gerade wichtig. Ich unterhalte mich jetzt mit der Person über ein wichtiges Thema. Ich habe gelernt in der Zeit auch mehr im Jetzt, im Hier und Heute zu leben. Und das andere, was mir da in der Zeit in Tansania auch ganz wichtig geworden ist, ich bin ein Mensch, der Dinge gerne voranbringt und bin auch stark aufgabenorientiert. Und ich habe in Tansania gelernt, dass Beziehungen ganz wichtig sind und eine wichtige Rolle spielen. Im Laufe der Jahre sind mir Beziehungen immer, immer wichtiger geworden. Und da bin ich unterwegs auf einer Reise, die sicherlich noch eine Weile anhält.
Mir fallen da gerade zwei wichtige Sachen ein, die ich so gelernt habe, auch in meiner Zeit in Tansania, aber auch später in meiner Ausbildung, in der Beraterausbildung. Also in Tansania war so dieses, dass ich gelernt habe, dass ich gar nicht so viel selbst erledigen oder bewältigen kann, ohne dass Gott mir dabei hilft. Also diese Abhängigkeit von Gott, dass er mich bewahrt, dass er mir auch zeigt, was heute dran ist, dass er in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt, das wurde immer stärker. Und das habe ich auch sehr schätzen gelernt dort. Während meiner Beraterausbildung dann in Deutschland habe ich nochmal mich selber viel stärker kennengelernt. Und das hat dann mein Selbstbewusstsein auch sehr gestärkt. Und auch dieses, dass ich Kind Gottes bin, das wurde mir dann nochmal ganz anders, viel wichtiger. Das hat sich nochmal auf eine andere Stufe dann bewegt. Und das hat mir richtig gut getan.
Und nochmal so ein bisschen, um auf so die vielen Länder, die ihr auch bereist habt, auch nochmal so zurückzukommen. Ist euch da irgendwie eine oder mehrere Reisen so besonders in Erinnerung geblieben? Was gab es da für interessante, lustige Geschichten vielleicht, die ihr da erlebt habt? Nehmt uns da gerne mal mit rein, das, was ihr so auf euren Reisen erlebt.
Also was mir da ganz spontan in den Sinn kommt, ist unsere Reise als Familie auf die Philippinen. Da haben wir Kollegen besucht, Ehepaar, und wir sind in Manila um Mitternacht rum angekommen, sind dann zur Gepäckausgabe am Flughafen und ich habe diesen riesigen Berg an Koffern und Taschen vor mir gesehen. Also nichts von irgendwie Laufband, irgendwie alles schön sortiert wie am Frankfurter Flughafen. Und dachte, ach du liebe Zeit, wie finden wir hier unsere Koffer wieder? Menschen um uns herum, es war chaotisch hoch drei, also sowas war auf vielen Flughäfen, aber sowas habe ich also noch nirgends erlebt. Und wir haben einfach nur gestaunt, dass wir dann nach relativ überschaubarer Zeit unsere Koffer da tatsächlich gefunden haben. Also das war schon sehr spannend. Bis dahin, dass wir dann auch eigentlich abgeholt werden sollten in Manila und irgendwie hat es nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall haben wir unseren Fahrer nicht gefunden und wir haben dann ein Taxi genommen zum Gästehaus und waren so unglaublich dankbar, dass wir da bewahrt angekommen sind. Mitten in der Nacht mit zwei Kindern in einer fremden Großstadt, Metropole. Das war schon eine ziemliche Herausforderung und spannend.
Also wenn ich da gerade weitermachen darf, diese Philippinenreise war schon sehr aufregend, in dem auch wir wollten eigentlich erst die Kollegen besuchen und danach noch eine Woche Urlaub dranhängen und kamen dann mitten in einen Taifun rein, der dann dort war und es gab riesige Wassermengen und Überschwemmungen, sodass wir nicht wussten, ob wir überhaupt wieder zurückfliegen können, weil alles überschwemmt war dann um Manila rum. Da haben wir so ein bisschen dann wirklich mitfühlen können, was unsere Kollegen dort im Land immer wieder erleben, eigentlich mehrmals im Jahr erleben mit diesen Taifunen, die dort ja immer wieder vorkommen. Das löst natürlich eine große Unsicherheit aus, besonders wenn man es noch nie erlebt hat vorher. Die Kollegen, die dort ja schon länger waren, haben gesagt, naja, das gibt sich wieder und zur Not verschiebt man dann den Flug und da muss man einfach durch. Aber die wir das als erstes Mal erlebt haben, für uns war das natürlich schon, hat sehr viel Unsicherheit ausgelöst und Urlaubsfeeling kam da nicht so sehr auf.
Ja, das glaube ich. War da vielleicht ein bisschen später dann noch, ne? Da war die Erholung auf jeden Fall notwendig, wenn das überhaupt noch ging. Aber gibt es so ein ganz persönliches Highlight, was ihr so erlebt habt in der Erfahrung, die ihr jetzt über viele Jahre auch gesammelt habt in den verschiedensten Arbeitsbereichen mit verschiedenen Kulturen? Was ist so der Höhepunkt gewesen, den ihr bis jetzt so in eurer Reise mit Wycliffe erlebt habt?
Für mich sind es immer wieder die Geschichten, die, wo wir Gott ganz praktisch erlebt haben. Eine Geschichte fällt mir da ein bei den Datuga. Wie gesagt, die Sprachanalyse war nicht so sehr einfach dort. Wir hatten einen Berater bestellt für ein bestimmtes linguistisches Problem und sie wollte auch kommen und hat uns dann vorher die Aufgabe gegeben, wir müssen jemanden finden, der die Muttersprache, also diese Datuga-Sprache, noch in Reinform spricht, um das Plus und Minus ATR, das ist eine Art, wie Vokale ausgesprochen werden, also eine Vokalqualität, der das sehr gut aussprechen kann und noch beherrscht in dieser Sprache. Und der darf noch nicht so sehr viel die Landessprache können, muss also noch sehr gut in seiner eigenen Sprache unterwegs sein. Und wir haben überlegt und überlegt und sind dann auf eine Person gekommen, der kurz vorher erst Christ geworden war und in eine Gemeinde ging, in eine Pfingstgemeinde ging. Und wir haben überlegt, ja, der könnte uns dabei helfen. Den haben wir dann aufgesucht. Also wir mussten dadurch dafür außerhalb gelegenen Gehöfte reisen und haben ihn gesucht und haben ihn dann schließlich auch gefunden und haben ihn gebeten, in der nächsten Woche dann am Montag um 8:30 oder 9 Uhr, also morgens direkt zu uns ins Büro zu kommen, in das Dorf, wo wir gewohnt haben. Die haben ja dort keine Uhr, gehen meistens nach der Sonne, und der war wirklich dann an dem Montagmorgen ganz früh bei uns im Büro, und wir konnten da diese Arbeit mit dem Berater durchführen für diese Analyse dieses linguistischen Problems. Wir haben ihn dann gebeten, danach noch 2 Tage zu kommen oder 3 Tage. Also das war eigentlich die ganze Woche, wollten wir mit ihm arbeiten. Und er war immer pünktlich da. Nach einer gewissen Zeit hat dann der Ralf ihn mal gefragt, ja, wie kommt denn das, dass du hier immer pünktlich da bist und uns hier hilfst und dass du so bereit warst, hier mit einzusteigen? Und dann hat er gesagt, ja, vor einem Monat hatte ich einen Traum. Da habe ich genau dieses Büro gesehen, die Türen, die Fenster, alles war genau so, wie das jetzt hier ist. Und da hat Jesus mir gesagt, in diesem Traum, ich soll da hingehen und seine Arbeit machen. Und diesen Traum habe ich dann genau an dem Tag, bevor ihr mich gefragt habt, nochmal gehabt. Da habe ich dann gewusst, dass ich da hingehen muss und euch helfen muss. Und als ich hier in das Büro reingekommen bin, es war genau gleich wie in dem Traum. Solche Erfahrungen, die er uns da hat teilnehmen lassen, also wie Gott ihn da so vorbereitet hat für diese Arbeit mit uns, das war unglaublich, das mitzuerleben.
Wow, ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Bekommt man ja so auch nicht allzu oft irgendwie mit. Ne? Es ist stark, es ist einfach so zu erleben, wie Gott arbeitet. Danke. Und du, Ralf, hast du auch noch irgendwo ein besonderes Highlight auch mal, was dir so in Erinnerung kommt?
Ja, es ist schwierig, da so eins rauszugreifen. Highlights, da gab es eine ganze Menge. Also in neuerer Zeit moderiere ich immer wieder Treffen von Leitungsteams. Wenn ich diese Treffen vorbereite, dann überlege ich mir, okay, was wollen Sie als Ergebnis mitnehmen? Was soll nach den 3, 4 Tagen dann als Ergebnis rauskommen? Beziehungsweise das bespreche ich ja mit den Kolleginnen, Kollegen, mit den Leitungsteams. Was wünschen die sich? Und dann bereite ich den ganzen Prozess vor, die verschiedenen Übungen, Gesprächseinheiten, und breche das dann runter auf die verschiedenen Tage. Aber wie das dann nachher wirklich wird, das weiß ich vorher nicht unbedingt. Und wie das Ergebnis dann im Endeffekt aussieht, das weiß keiner von uns. Und ich finde es immer wieder spannend zu erleben, wie Gott dann auch in diesen 3, 4 Tagen wirkt und Gespräche stattfinden, und wir merken, hier ist der Heilige Geist am Wirken. Und dann bin ich am ersten oder zweiten Tag, bin ich mir oft nicht sicher, wo führt dieses Treffen jetzt hin, wo führt die ganze Diskussion hin, obwohl wir schon ein klares Ziel vor Augen haben. Und dann gegen Ende hin kristallisiert sich das heraus. Häufig, in der Regel, kommen wir mit einem guten Ergebnis dann, und das fasziniert mich, das begeistert mich immer wieder, dann auch Gott zu vertrauen, dass er in diesem Prozess ist und in diesen Gesprächen, und das Ergebnis dann auch so ist, wie er sich das wünscht und nicht unbedingt, wie wir das geplant haben. Obwohl wir uns natürlich ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben, aber da sehe ich immer wieder auch Gottes Hände mit im Spiel, und das finde ich unglaublich schön.
Ja, so dass die Variablen, die man eben nicht planen kann, ne, dass sie dann einfach so ja, von Gott einfach mitgeführt und mitgeplant werden. Das ist doch echt, echt großartig. Dankeschön, dass ihr uns da einfach auch mit reinnehmt. Könnt ihr uns, die wir hier jetzt auch zuhören, vielleicht einfach auch nochmal aus euren ganzen Erfahrungen über die verschiedensten Kontinente und Kulturen hinweg einfach so ein paar Sachen mitgeben? Was können wir in Deutschland einfach aus den anderen Regionen dieser Welt einfach auch mal lernen oder mitnehmen? Was hat euch da vielleicht auch besonders geprägt?
Der Faktor Zeit, denke ich, da spielt eine wichtige Rolle. Immer wieder auch zu fragen, was ist wichtig jetzt im Hier und Heute? Und ja, Beziehungen. Wie gestalte ich Beziehungen? Die werden natürlich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Umgebungen auch unterschiedlich gestaltet. Aber wie kann ich die in einer guten Art und Weise gestalten und den anderen wertschätzen und wertachten. Ich glaube, das ist, was ich im Laufe der Jahre auch gelernt habe, auch in der Zeit im Ausland ganz besonders.
Eine wichtige Sache ist auch, dass wir flexibel bleiben. Also Flexibilität ist das A und O im Ausland. Dass Dinge nicht so passieren, wie wir sie uns gedacht haben, unsere Erwartungen nicht entsprechen, unsere Planung platzt und wir uns auf neue Situationen, neue Variablen einstellen müssen und damit trotzdem gut zurechtkommen, relativ gut zurechtkommen. Das kann man auch ein Stück weit lernen.
Eine Sache, die mir auch noch einfällt gerade, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist immer wieder auch in unterschiedlichen Situationen zu fragen, was tut Gott hier? Entweder eröffnet sich eine neue Möglichkeit, oder es gibt eine Herausforderung, es gibt eine Schwierigkeit, plötzlich ist eine Tür zu. Und dann auch Geduld zu haben und aktiv zu warten, bis Gott eine neue Türe auftut. Und das habe ich auch von meinen Freunden in Tansania und in anderen Ländern gelernt und auch selber, weil ich jemand bin, der gerne Dinge voranbringt. Und ich glaube, gerade wir Deutschen, wir haben auch gerne Kontrolle über Situationen und wollen Dinge planen und voranbringen, aber auch einfach mal zu warten und zu gucken, was tut Gott hier und wo öffnet Gott eine Türe, ja, wo wir gemeinsam mit Gott was voranbringen können.
Das ist gut, einfach da nochmal dran erinnert zu werden, dass wir ja uns da auf diesen Weg mal begeben, zu lernen, flexibel zu werden und einfach auch mal Gott das Unplanbare planen zu lassen und uns darauf einzulassen, einfach da diese verschiedensten Schritte einfach zu gehen und zu lernen. Vielen Dank, Annette und Ralf, dass ihr uns da mit in euer Leben, in eure Erfahrungen, in eure Höhe- und Tiefpunkte, in eure Arbeit mitgenommen habt, in das, was ihr einfach über die vielen, vielen Jahre, die ihr jetzt schon mit Wycliffe verbunden seid und mit Wycliffe arbeitet, erlebt habt. Das war, glaube ich, doch echt gut, dass wir da einfach vieles eben lernen konnten und nochmal neue Impulse bekommen durften. Dankeschön.
Gerne.
Wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch für die vielleicht eine oder andere technische Schwierigkeit, wenn der Sound mal nicht ganz so gut war. Manchmal passiert das, aber ich hoffe, ihr konntet soweit sonst alles verstehen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen und ein Feedback, dann würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Einfach eine E-Mail an podcast@wycliffe.de. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Rückmeldung. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.